Neue Woche, neue Podcast und Junge, Junge, hatte ich Schiss gehabt, den ersten Krisenpodcast hier planen zu müssen und das auch noch passend zur 250. Folge, aber dann haben es die Penguins ja nochmal geschafft, haben nochmal die Kurve gekriegt, Sieg gegen Dresden geholt, nachdem man gegen Frankfurt in Frankfurt verloren hat. Und Malte, du hast Audios besorgt von Sebastian Furchner, wieder mal, muss man sagen.
Ja, es gab ja doch so ein paar Themen, die irgendwie ansprechend waren und einerseits natürlich das Comeback von Cole Conrad, der endlich wieder dabei war und natürlich die ja personelle Lage, vor allem der Blick auf die Torhüter. Christos Gudlevskis wird uns mehrere Monate fehlen und da sind wir uns eigentlich ziemlich sicher, da wird nochmal nachverpflichtet.
Absolut korrekt. Einer war ja schon neu, Akito Hiroshi. Den haben wir während der Saison nachverpflichtet und dazu gibt's passend auch eine These in dieser Woche. Dann blicken wir noch ein bisschen auf die Konkurrenz. Wir haben hier drei Spiele diese Woche, wenn mich jetzt nichts täuscht, Malte, oder?
Korrekt, ja.
Geil. Augsburg, Iserlohn und Berlin. Und du hast nicht eine Frage der Woche dabei, sondern, hey, wie formuliert man es denn richtig? Ein Spiel der Woche.
Ist eine Challenge für dich.
Challenge der Woche ist so für mich dabei. Das wird ein Fest. Was Spannendes für die spannende Folge 250. Viel Spaß.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
Folge 250, was ein Knall. So viele Folgen an der Zahl. Ob Sieg, ob Niederlage oder Shutout-Wind, der Pinguins-Podcast bleibt stets geschwind. Neue Woche, neuer Podcast, heißt es im Intro, mit Nico am Mikro. Malte, stets gut gelaunt. Und antwortet auf Nikos Fragen ganz laut. Bin ich echt immer so laut? Verrückt. Gemeinsam bilden sie ein Dreamteam für uns, das Pinguins Stream Team. Stark. Wir hoffen, es kommen noch 250 Folgen oder mehr, denn ohne euch ist die Sommerpausenzeit doppelt so schwer.
Ja, mein Herz.
Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass ich mir das ausgedacht habe für Folge 250, aber ist nicht der Fall. Nämlich Madeleine hat uns das geschickt. Richtig cool. Irre. Liebe Grüße, Madeleine. Vielen Dank dafür. Und ja, das ist natürlich, jetzt hatten alle schon Panik, weil die mich zuerst gehört haben hier in der Folge, dass Nico nicht da ist. Aber keine Sorge.
Es ist
Sorge.
Der 28.10. Schön, dass ihr mit dabei seid.
So, natürlich. Und wir steigern uns im Vergleich zur letzten Woche. Da haben wir uns ja nicht gesehen aufgrund technischer Schwierigkeiten. Jetzt, ja. Die technischen Schwierigkeiten sind Stand jetzt, toi, 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 einigermaßen behoben, zumindest habe ich Internet, aber meine Kamera funktioniert nicht mehr vom Laptop, kein Plan wieso, aber ich sehe Nico, er sieht mich nicht.
Ja, das ist korrekt. Vielleicht auch das besser so, wer weiß.
Ja, ich bin angezogen, also.
Ja. Ausnahmsweise, muss man dazu sagen. Ganz kurz, so, um diese 250 abzurunden, natürlich, Roman, wir haben dich nicht vergessen, wir müssen dich auch erwähnen, wenn ihr auf unserer Instagram-Seite unterwegs seid, dann werdet ihr entweder im Laufe des Tages oder es ist schon online, ein Bild von Jule, Roman und Marlene sehen. Das sind ja, zwei unserer jüngsten Podcast-HörerInnen, würde ich fast sagen. Und Roman auch mit dabei. Und die haben so Schilder hochgehalten mit einer 2, einer 5 und einer 0. Und haben das damit dann zelebriert, unsere 250. Folge. Und was habe ich mich gefreut, Malte, als ich dieses Bild gesehen habe. Richtig, richtig schön, dass sich Leute diesen Aufwand machen. Und es ist wirklich irre. Unser Baby, Malte, ist jetzt 5,5 Jahre circa alt.
Das ist echt krass, wenn man überlegt, jede Woche über 5 Jahre ist schon eine Hausnummer.
Schon irre.
Und da eigentlich, also Roman
unser
hat uns auch nochmal eine...
Schätzchen quasi. Bis es volljährig ist, müssen wir jetzt durchziehen.
Oh, ja, da sind wir echt alt schon. Roman hat uns auch dazu nochmal was geschrieben und zwar eine Frage eigentlich mehr, ob wir jemals damit gerechnet hätten, dass das solche Ausmaße annimmt überhaupt oder ob wir dachten, ja, ist so ein temporäres Ding und irgendwann hört es halt einfach wieder auf.
Boah, gute Frage.
Schwer zu beantworten, ne?
Ich bin ohne jegliche Erwartung reingegangen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, da kann ich für uns beide vermutlich sprechen.
Ich weiß noch, dass wir am Anfang gesagt haben, ja, hoffentlich hören das vielleicht so 20 Leute.
So, ja, hoffentlich interessiert es irgendjemanden. Ah, also hätte auch sein können, dass es so ins Nichts verläuft. Wir haben natürlich strategisch clever, sind wir zu einer Zeit, haben wir gestartet, mitten in der Corona-Pandemie, alles dicht gewesen und keiner hat über die Fischstampfinge so richtig berichtet, außer natürlich unsere Nordsee-Zeitung, aber kein Podcast gab es, kein Medium sonst darüber hinaus, der sich so wirklich tief damit beschäftigt hat. Und das haben wir so zum Anlass genommen, dass wir uns einfach mal hingesetzt haben und so einen Podcast aufgenommen haben. Damals der Ton noch viel schlechter gewesen, wir waren noch nicht so wirklich eingespielt, ja, und 5,5 Jahre später, ganz ehrlich, hätte mir damals jemand gesagt, dass ihr das über 5 Jahre durchzieht, 250 Folgen hat, für die Nordsee-Zeitung macht, eine gute Connections Richtung Fisch und Pinguins da ist, in der Insta-Seite habt mit über 1000 Hörern oder Followern, und höre euch in der Halle ansprechen, mit denen man ein Bierchen zusammen trinkt, den hätte ich für verrückt gehalten. Also wirklich komplett irre. Und netter Side-Fact, dass wir uns wöchentlich austauschen und uns wöchentlich, ja, ich wollte gerade sagen sehen, aber das eher jetzt so semi.
Heute nicht,
aber sonst uns halt wöchentlich wirklich sehen und miteinander sprechen. Und das ist ja für eine Freundschaft ja auch nur förderlich, sage ich mal so.
Auf jeden Fall. Also du hast eigentlich so alle
Freundschaftstherapie.
Ja, es ist echt so eine gegenseitige Therapiestunde manchmal. Man holt sich dann nach der Arbeit irgendwie ein bisschen wieder runter, wird abgelenkt, redet über was super Schönes, nämlich Eishockey, was wir auch beide lieben. Und hoffentlich können wir da 250 Folgen mindestens nochmal wieder draufpacken. Auch wenn wir dann sehr, sehr alt sind, wahrscheinlich die ältesten Podcaster Deutschlands, aber wir ziehen durch.
Das ist also hart formuliert, weil wir da Mitte 30 wären.
Ja, doch, stimmt. Dann müssen wir noch mehr Folgen draufpacken.
Ja,
1000.
Ja, stimmt. Ja, also wir haben noch ein bisschen was vor uns und wir werden noch weitermachen, versprochen. Da geben wir unser Ehrenwort drauf, solange ihr es auch noch wollt, heißt es. Also an uns soll es nicht scheitern.
Gut formuliert.
So, aber wir sind auch nicht hier, um uns selber auf die Schulter zu klopfen und ihr sollt es auch nicht machen. Ihr sollt uns einfach nur weiterhin hören, damit würdet ihr uns die größte Freude machen und ihr seid da, um über Eishockey etwas zu hören. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Die Fischer und Pinguins haben so ein bisschen die Kurve wieder bekommen, ne, Malte? Also war doch schon kritisch. Vor allem, nachdem man aus dem Frankfurt-Spiel rausgekommen sind. Wir haben zusammen geguckt, bei mir zu Hause. Da dachte man, kurze Zeit danach, also wenigstens ich für meinen Teil, boah, wenn das jetzt gegen Dresden auch in die Hose geht, dann steckst du schon. Denn muss das Wort Krise doch fallen, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, was dein Gefühl war.
Konnten wir ja Gott sei Dank abwenden. Also ich habe irgendwie vor dem Spiel gegen Dresden ein gutes Gefühl gehabt. Klar, das Spiel gegen Frankfurt, wie gesagt, wir haben es zusammen geguckt, war ja, also auf jeden Fall für die Frankfurter Fans super. Also die hatten ein schönes Heimspiel. Aber eigentlich, wenn man sich so diesen Verlauf anguckt, haben wir ja auch schon gesagt, es war halt wirklich dieses eine lange Powerplay der Frankfurter, wo sie uns gnadenlos hergespielt haben. Und die Tore sind zu einfach gefallen, die Strafe vorher war schon irgendwie unnötig, auch wenn ich mit diesen ganzen Strafzeiten in diesem Spiel immer noch überfordert bin und nicht genau weiß, was ich davon halten soll. Aber ja, ihr habt es alle gesehen, Weise und Matuschkin. Matuschkin, so wurde es ausgelegt, hatte eigentlich nicht so Lust auf Fighten.
Ja, aber so wurde es ausgelegt. Sag mal deine Meinung dazu. Also du weißt meine Meinung. Ich habe sie während des Spiels schon kundgetan. Aber ich weiß gar nicht so wirklich, was deine Meinung dazu war.
Naja, es ist also schwierig bei Christian Weise das zu sagen. Aber eigentlich niemand boxt grundlos irgendeinen Gegenspieler, so wie Christian Weise das gemacht hat. Also irgendwas wird Matuschkin gemacht haben. Vielleicht hat er auch nur was gesagt. Dann ist es natürlich blöd, sich so provozieren zu lassen, ist klar. Aber ich finde immer, wenn sich da zwei so behaken, also Matuschkin hat sich ja jetzt nicht komplett abgewendet von der Situation, so fand ich es jetzt eigentlich nicht. Es ist für mich eine schwierige Ausgangslage gewesen, aber ja, sei es drum. Weiser hat die große Strafe bekommen, Frankfurt hat das Powerplay mit 2 Toren genutzt und einem noch 6 Sekunden nach Ablauf der Strafe, glaube ich. Und ja, dann gab es ja, wenn man noch weiter guckt, nochmal so eine Situation mit Bennett Rosmi, wo ebenfalls ausgelegt wurde, dass Chris Wilkie gar keine Lust auf diesen Fight hatte. Rosmi schon. Auch da sage ich, weiß ich nicht. Also Wilkie kriegt auch 10 Minuten wegen übertriebener Härte. Ist er denn wirklich so unbeteiligt? Also ich tue mich da sehr schwer, nur weil einer dann anfängt. Letztendlich hatten alle in beiden Situationen ihre Handschuhe nicht mehr an. Von daher, weiß ich nicht. Aber letztendlich, um das nochmal abzuschließen, ich möchte
ganz
da auch
kurz
niemanden
nur,
irgendwie...
Aber ja. Weil ich nur da nochmal ganz kurz reinsteigen will, danach kannst du gerne weitermachen. Bei Rosmi bin ich auch hin und her gerissen, bei Weise, das ist das, was ich dir auch schon gesagt habe, das geht für mich in Ordnung, die Strafe. Weil,
ja, die geht noch eher in Ordnung als die von Rosmi.
Ja, also das war schon, da hatte sich Christian Weise kurzzeitig nicht wirklich im Griff gehabt. Ja, kann sein, dass da irgendwas wird passiert sein, da bin ich mir auch sicher. Aber ich weiß nicht, ob es das rechtfertigt, den so einen Kinderhaken zu geben, dass er vor so einem Stadion geschossen wird damit. Junge, Junge, da lag er aber direkt. Da werden Mannheim-Vibes wieder wach, weil gegen Mannheim war das, glaube ich. Was? Gegen wen war das denn? Esposito?
Ja, oder, ja.
Ja. Das ist so sein Signature-Move, glaube ich. Alter, so einen Kinderhaken dir zu zwiebeln, dass du aber direkt mal legst. Also, aber
rechts und, wie links, ne?
Ja, Wahnsinn. Aber da war die Gegenwehr halt wirklich nicht gerade groß beim Frankfurter. Und so ein Ding denn dann ihn zu ziehen, boah, das ist schon echt ein Kaliber gewesen. Von daher ist es. Der hat jetzt ein Spiel Sperre bekommen, hat er jetzt ja auch abgesessen, hat uns ja anscheinend nicht so sehr geschadet, zum Sieg hat uns das trotzdem gebracht, aber es ist schon okay gewesen, meiner Meinung nach. So, jetzt darfst du aber weitermachen.
Nein, ist auch in Ordnung. Also, wie gesagt, Matuschkin hat uns mit 5 Punkten in diesem Spiel komplett bestraft dafür auch, muss man auch sagen, hat das einfach hingenommen und abgeliefert danach, davor auch schon mit einem Tor. Und ja, bei der Rosmi-Situation ist es dann halt auch so, dass da 2 Frankfurter komplett wie die Irren raufspringen. Also man sieht es gar nicht richtig auf den Fernsehbildern. Die springen da einfach nur rauf. Dann Eminger und Mili versuchen da irgendwie dann noch die wieder wegzuziehen. Kriegen auch alle mehr Strafen. Eminger und Mili kriegen jeweils 10. McNeil und Wetman nicht. Also ist für mich irgendwie ein bisschen schwierig. Mauermann am Ende noch 10 Minuten bekommen wegen Beschimpfung von Offiziellen. Das ist allein das muss eigentlich dafür sprechen, dass in diesem Spiel nicht alles so gut nach den Regeln abgelaufen ist, wie die Pinguins sich das vorgestellt hatten.
Ich will aber da mal gerne anknüpfen. Markus hat uns bei Instagram eine Nachricht geschickt. Und er hat auch Kritik geäußert, bloß Kritik, die ich so von der Formulierung her sehr mag. Muss ich sagen, sehr gut formuliert gewesen und ich bin auch gespannt, was du gleich dazu sagst, weil man muss auch dazu erwähnen, dass einige Hörer so ein bisschen plump halt teilweise auch Kritik formulieren oder eben halt auch sehr aufgebracht sind, vielleicht auch in der Emotionalität heraus auch vielleicht uns eine Nachricht dann schreiben, vollstes Verständnis dafür, aber wir wollen natürlich so ein bisschen, wir wollen nicht plump sein, wir wollen ein bisschen beide Seiten dann auch beleuchten. Markus hat eine Provokathese quasi uns zugeschickt und hat gemeint, nehmen die Fischs und Pinguins zurzeit zu viele Strafen und bringen sich damit in Schwierigkeiten. Bin jetzt bestimmt kein Nörgler, der die momentane Situation schlecht machen will, aber nach dem gestrigen Spiel, das war gegen Frankfurt, waren die Strafen doch schon sehr entscheidend. Auch wenn man sicherlich über die gerechte Verteilung diskutieren kann. Aber wir sprechen immer über eine erfahrenere Mannschaft und die muss sich dann meiner Meinung nach etwas cleverer verhalten. Auf hoffentlich einen Sieg gegen Dresden. Markus, den gab's. Also, und damit ich steige einfach mal direkt selber rein, da hat er einen Punkt mit. Ja, wir reden die ganze Zeit, dass es ein relativ alter Kader ist, super viel Erfahrung, aus der DEL viele Spieler geholt, ein Kremmer, ein Mili, die waren jetzt nicht vielleicht in der ersten Garde dafür verantwortlich, aber auch ein Mauermann super erfahren gewesen. Weise hat jetzt einige Jahre auf dem Buckel, obwohl er noch so jung ist. Ich gebe ihnen so ein bisschen den Punkt, dass man was anderes erwarten könnte. Und das war jetzt nicht nur beim Spiel gegen Frankfurt der Fall, sondern das hat uns auch schon beim Sonderzugfahrt in Dresden hat uns das schon sehr aus dem Konzept gebracht und von den 3 Punkten oder hat uns nur 2 Punkte beschert, weil wir eben halt auch so viele Strafen genommen haben. Und ich habe das Gefühl, das zieht sich wie so ein roter Faden seit dem Dresden-Spiel durch unser Spiel hindurch, dass wir unnötige, dumme Strafen ziehen. Und Frankfurt war eben so ein bisschen der Höhepunkt dann. Und gegen Dresden hat man es dann deutlich besser gemacht. Oder siehst du es anders?
Nee, absolut. Das Dresden-Spiel jetzt hat es eigentlich nochmal bestätigt. Da hatten wir, glaube ich, nur eine Strafzeit, die alleine abgesessen wurde. Sonst hat es immer beide Teams zeitgleich getroffen. Und Dresden hat eben eine unnötige Strafe gezogen und wir haben das Powerplay-Tor gemacht. Und das bestätigt eigentlich Markus' Aussage nur auf jeden Fall. Ich finde auch, was ich ja auch meinte, ne, ob jetzt Matuschkin da irgendwas gesagt hat oder nicht, Weise darf sich halt nicht so provozieren lassen, ne, in der Situation. Drittel ist schon zu Ende, es steht 2-2, glaube ich sogar, oder 2-1, 2-2, weiß nee, ich gar nicht mehr.
Oh, warte, ich schaue nach, wenn du redest. Ich glaube, wie lange ist schon zurück, oder?
Auf jeden Fall ein enges Ergebnis noch für ein Ende des ersten Drittels. Und hast alle Möglichkeiten. Und sich dann so selber in Schwierigkeiten zu bringen, ist natürlich, ja, in dem Fall nicht clever. Nee, 2-2,
hat
es recht gehabt. Okay, guck mal, sogar unentschieden. Also, und dann, man sieht's ja, er nimmt ihn irgendwie einfach in den Schwitzkasten, wahrscheinlich, weil er irgendwas gesagt hat. Ja, und dann darfst du dich nicht so provozieren lassen. Hast du auch recht, Markus auch. Muss man sich viel, viel cleverer anstellen. Und man kann am Ende des Spiels, glaube ich, auch sagen, so ein bisschen haben dann eben ein paar Spieler auch die Nerven verloren, ne? Weil man lag dann hoch zurück, die Stimmung war da am Kochen in Frankfurt, völlig zu Recht auch. Die haben ja auch ein gutes Spiel gemacht, ist ja auch nicht so, dass die scheiße waren. Aber da war uns Frankfurt dann an dem Abend wirklich ja in allen Belangen auch überlegen, so ehrlich muss man sein.
Hinterher eine absolut verdiente Niederlage gewesen, in Frankfurt immer schwierig zu spielen. Also wieso auswärts in der DEL ist immer schwierig. Nichtsdestotrotz, wenn du Ansprüche hast, in den Playoffs zu spielen und in den Top 6 zu sein, vielleicht Richtung Halbfinale zu stehen, dann musst du diese Punkte mitnehmen. Ich hoffe nicht, dass sie uns irgendwann im Laufe der Saison noch richtig schmerzen werden oder vor allem zum Ende der Saison am Abwarten. Aber man hat sich selber so ein bisschen Druck gemacht, denn natürlich für das Spiel ja gegen Dresden, im Heimspiel gegen Dresden, weil das war eigentlich ein Pflichtsieg. Aber Dresden hat das ähnlich gedacht. Die stehen natürlich auch mit dem Rücken zur Wand, ganz unten drinne. Und wenn... Also sie müssen halt gewinnen und ich denke auch, dass Dresden sich an der Situation gedacht hat, Bremerhaven könnte jetzt ein perfekter Gegner sein. Wenn man schon irgendwo auswärts hin muss, dann nach Bremerhaven. Und so ist das Spiel auch losgegangen. Dresden, lucky Shot gewesen, direkt reingegangen und das hat direkt gesessen, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Und dann war es ein bisschen Zusammenspiel aus ein bisschen, dass man sich davon runterziehen lassen hat und Pech. Das war, man hat das Spiel denn ja doch in die Hand genommen. Man hat gemerkt, und das zieht sich auch wie ein roter Faden durch die letzten Spiele, sobald man im Rückstand liegt, ist die Mannschaft wach. Aber wir müssen erst einmal im Rückstand liegen, damit es wirklich Klick macht innerhalb der Mannschaft. Das ist auch für mich so unerklärlich, warum das so sein muss. Das hatten wir auch gegen Nürnberg gehabt. Das hatten wir, finde ich, auch teilweise gegen Frankfurt gehabt. Wir hatten ja auch Phasen gehabt, wo wir wirklich gut gespielt haben gegen Frankfurt. Das hatten wir in Dresden gehabt. Und das hatten wir jetzt auch gegen zu Hause gegen Dresden gehabt. Also ja, es war kein schlechtes Spiel gewesen und trotzdem lag es ein Großteil des Spiels zurück.
Ja, die Kontrolle war eigentlich, finde ich, auch immer da. Vielleicht abgesehen von den ersten 5 Minuten, aber danach war die Kontrolle da. Chancen waren da, wenn du dir anguckst, was für Dinger man da verlegt hat. Hatte ich schon Sorge, dass man den Olki Nuora da echt warm schießt und er dann einfach keinen mehr reinlässt. Aber irgendwie hat es dann doch noch funktioniert. Es war so ein bisschen dieses Powerplay-Tor von Friesen. Endlich Powerplay-Tor, endlich ja. Friesen. Auch nach 8 Sekunden war irgendwie cool. Und das war so ein bisschen der Icebreaker, sag ich mal. Ne? Dann irgendwie
dachte man.
ja. Ein paar Sekunden später fiel dann ja, glaube ich, das 3-2 auch oder ja, weniger als eine Minute später von Mili. Und dann hat Dresden eben ja super viele Strafzeiten auch genommen, ne? Kamen nicht mehr zurück. Am Ende konnten sie ja kaum den Torwart ziehen, weil Bremerhaven einfach ja clever immer wieder in deren Drittel war. App sogar noch getroffen. Also vielleicht war es aus der Kategorie nicht sonderlich schön, aber wichtig. Allerdings das Torschussverhältnis 41-21 für ja. Die Pinguins. Ich fand auch leider, ich weiß, Nico, du hast sie hoch gelobt, aber ich fand das wieder von Dresden extrem schwach, das Spiel. Also offensiv. Defensiv haben sie es so ordentlich gemacht, aber offensiv, da kommt nicht viel, ne? Wenn Ortega nicht auf dem Eis ist oder Fox, dann wird's da schon echt kribbelig.
Wir sind konträr zu den Fischton-Pinguins. Also wir hatten ja auch kurz bei WhatsApp schon drüber geschrieben, auch über das Spiel. Und da meintest du ja auch schon vollkommen zu Recht, dass eigentlich haben Fisch und Pinguins ein gutes Spiel gemacht. Habe ich dir auch an sich zugestimmt. Aber die Defensive ist echt ein Knackpunkt. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Wir haben ja am Trainerstab nichts geändert. Die Spieler sind weitestgehend alle gleich geblieben. Und dann haben wir natürlich so einen Akito Hiroshi, der auch direkt gut funktioniert. Und trotzdem, finde ich, sind wir zeitweise echt anfällig, was die Defensive angeht, dass wir so leichtsinnige Fehler machen. Nicht, dass sie jetzt im Minutentakt zu Chancen kommen, die Gegner, aber dass immer wieder so Böcke da hinten drin sind, wo man denkt, okay, letzte Saison ist das irgendwie nicht so der Fall gewesen, diese kleinen Unkonzentriertheiten. Vielleicht ist es auch einfach jetzt gerade so ein Zusammenspiel aus der ganzen Situation, dass man einfach so dieses Selbstvertrauen hat man jetzt gerade nicht mehr so sehr, nachdem man oftmals glücklich gewonnen hat oder eben halt doch verloren hat. Ich kann es mir nicht ganz erklären, woran das ganz genau liegt, um ehrlich zu sein.
Wir können da natürlich jetzt für dieses Wochenende auf jeden Fall mal sagen, dass die personelle Situation angespannt war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also in Frankfurt haben uns schon Jan Urbas, Christas Gutlewskis und Philipp Brukisa gefehlt. Gegen Dresden kamen dann noch Christian Weise gesperrt dazu und auch Wladimir Eminger, der sich zwar noch warm gemacht hatte, aber dann auch verletzt ausgefallen ist. Sprich, in der Verteidigung fehlen hier mit Brukisa und Eminger natürlich schon zwei echte Granaten. Der eine mit Offensivpower auch, der andere, der defensiv einfach immer den Laden dicht hält. Ja, und dann musstest du natürlich kurz vorher noch umstellen, sowohl im Sturm als auch in der Defensive. Und da die Frage, Nico, was glaubst du, welche zwei Verteidiger haben am meisten gespielt gegen Dresden?
Oh, gegen Dresden. Okay, wenn du ja so sagst, dann wird es was Überraschendes sein. Ich hätte jetzt auch auf Rausch tatsächlich getippt. Ist er einer von denen?
Ja.
Weil auch wenn du es nicht so gesagt hättest, wie du es jetzt gesagt hast, fand ich ihn sehr auffällig gegen Dresden. Also im positiven Sinne. Finde ich, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, hat viel Eiszeit bekommen. Wäre auch so mein Gefühl. Beim zweiten, ja gut, wahrscheinlich der mit ihm zusammengespielt hat. Ist es Akito gewesen?
Ja, die haben beide über 21 Minuten gespielt. Für Rausch natürlich nochmal ein extremer Sprung. Hatte er auch schon Spiele, wo er nur noch 10 Minuten spielen durfte. Mhm. Und wie du sagst, der hat jetzt ein gutes Spiel gemacht. Vielleicht da nochmal hingehend direkt Gewinner, Verlierer der Woche. Hast du einen Gewinner parat?
Ja, für mich ist es Maxim Rausch. Ich finde, der hat wirklich, nachdem wir ihn kritisiert haben, teilweise finde ich auch, obwohl er sehr jung ist, aber auch zu Recht, dass er eben halt auch die Eiszeit verloren hat. Also hat Alex Sulzer war wahrscheinlich nicht sehr weit weg von unserer Meinung, denn. Aber ich finde, jetzt gegen Frankfurt hat er ein okayes bis gutes Spiel gemacht und gegen Frankfurt sogar eins vorgelegt, sehe ich gerade. Das kommt auch noch dazu. Und gegen Dresden sehr, sehr solide gewesen. Sehr gutes Spiel gemacht. Und das muss man auch mal anerkennen. Gerade wenn man jetzt, wenn Eminger da einfach reinrutscht und das ausgleichen muss und quasi seine Eiszeit mitnimmt, war das gut. Ich bin sehr zufrieden.
Sehr schön. Freut mich zu hören. Ja, ich nehme den anderen deutschen Youngster. Ich nehme Ryan Betterhaar, weil auch der ist rein rotiert am Wochenende, hat beide Spiele gemacht und ich fand, er hat es wirklich ordentlich gemacht dafür, dass er vorher ja kaum eine Chance hatte im Kader der Pinguins dieses Jahr. Hat er es gut gemacht und ich fand ihn auch relativ auffällig. Er hat mutige Aktionen gehabt, gute Pässe gespielt. Habe jetzt seine Passquote nicht kontrolliert, aber ich meine, sie war ganz gut. Nicht so gut wie die von Hiroshi, ich glaube, die war absurd gut. Aber
ja, stimmt.
Nichtsdestotrotz, unsere Abwehr-Youngster haben ein gutes Wochenende gehabt, obwohl sie in Frankfurt natürlich 7 Dinger bekommen haben, was aber, wie gesagt, auch vor allem am Powerplay der Frankfurter lag.
Tatsächlich tue ich mich sehr schwer mit einem Verlierer. Obwohl wir gegen Frankfurt so schlecht gespielt haben. Wahrscheinlich musst du einen Christian Weise da einfach mit in die Verlosung reinnehmen, weil er raus war. Wir haben gegen Dresden gewonnen. Und nochmal, ich bin weit weg davon zu sagen, dass er der komplett Schuldige war, dass wir in Frankfurt verloren haben. Da war ganz viel schlechte Teamleistung auch, was mit da reingespielt hat. Das gehört einfach mit dazu. Ist immer noch ein Teamsport und kein Einzelsport. Nichtsdestotrotz hat er eben halt einen Anteil daran und wahrscheinlich den größten aus der Mannschaft, wenn man ihn einzelnen betrachtet. Daher würde ich wahrscheinlich mit dem Christian Weise gehen.
Ich bin da bei dir. Hatte den auch im Kopf. Musste er nehmen. Nicht, weil er eben super schlecht war, sondern weil er sich selbst ja auch irgendwie geschwächt hat, sich selbst rausgenommen hat aus dem Spiel, dadurch seine Mannschaft natürlich irgendwo auch geschwächt hat, weiß er auch selber, ist ja klar.
Ja.
Und das Spiel am Sonntag verpasst hat. Dadurch ist es natürlich irgendwie ein blödes Wochenende für ihn gewesen.
Ja.
Kann man, glaube ich, so stehen lassen.
Ja, über eine Personalie, bitte, sonst du zuerst.
Du wolltest darauf hinaus, worauf ich hinaus wollte.
Personalie sollten wir definitiv trotzdem nochmal sprechen, die jetzt vielleicht in den nächsten Wochen auch immer weiter in den Fokus rücken wird, und das ist halt Leon Hunger-Ecker. Unser Goalie. Die Fischer Penguins haben verkündet, Christos Gudlewskis fällt aus, und ich glaube, wir würden aber erstmal jemand anderen zu Wort kommen lassen. Ich glaube, das ist ein schönerer Einstieg, oder?
Können wir machen. Was sagt Sebastian Furchner? Kommt da noch jemand oder lassen Sie es bleiben? Ihr hört es bei uns.
Ja, jetzt hat sich heute auch noch Emminger zur Verletztenliste dazu gesellt. Also wird nicht kürzer, sondern leider ein bisschen länger. Deswegen sehnen wir natürlich auch ein bisschen so die Pause entgegen für den Christos. Und natürlich auch die Schwere der Verletzung ist natürlich sehr, sehr bitter für hauptsächlich Christos, der natürlich gerne zu Olympischen Spielen will, aber natürlich auch für uns als Mannschaft. Und ich habe das ja auch in der Pressemitteilung gesagt. Wir setzen uns zusammen, überlegen in Ruhe, was zu tun ist, und dann schauen wir weiter. Und mehr möchte ich da eigentlich jetzt erstmal nicht zu sagen.
Ja, so richtig lässt man sich da natürlich noch nicht in die Karten schauen, aber man darf zu 99,9% davon ausgehen, dass die Pinguins da nochmal nachlegen werden auf der Position, weil alles andere wäre ja auch ein bisschen grob fahrlässig, weil du eben sonst nur zwei Torhüter hast. Unabhängig davon, wer jetzt dein zweiter Goalie ist, aber mit nur zweien funktioniert es halt einfach nicht. Deswegen wird da noch jemand kommen. Und ein Name, der natürlich sofort durch Foren, durch Medien, durch Fangespräche gegeistert ist, durch Christian, ist Julius Hudacek. Weil Julius Hudacek natürlich in Dresden jetzt auf dem Abstellgleis ist, dadurch, dass sie Olkinora geholt haben. Ich bin ja durch die Eishockey-News da auch einigermaßen gut vernetzt, und auch da ist die Info, dass Hudacek keine Zukunft mehr in Dresden hat und sich definitiv auch in der DEL schon umgehört hat, ob es nicht eine Option für ihn gibt. Und ja, dadurch, dass Bremerhaven jetzt sucht, liegt diese Personalie irgendwie nahe. Die Frage ist, wäre das gut für uns?
Boah. Man kennt ja nur den richtig guten oder den schlechten Hudacek. Man kennt ja nichts dazwischen, ne? Also in Köln hat er uns zur Verzweiflung getrieben, vor allem in den Playoffs in der letzten Saison. Da war er überragend, wirklich überragend einfach. Und darum dachte ich mir am Anfang der Saison auch so, Bombentransfer. Ja, es charakterlich scheint das ja ein ganz feiner Typ zu sein, der zieht die Massen mit, schnell Fanliebling und hält dazu auch noch gut. Und dann ist der Funk in Dresden aber einfach nicht rübergesprungen. Ich finde es schwierig zu bewerten, weil Christian hat uns auch einfach nur diese plumpe Nachricht geschrieben, ohne Hallo, ohne Grüße, ohne nichts. Wir wollen Hudacek, wer auch immer wir sind in dem Zusammenhang, aber anscheinend möchte den Christian gerne. Ich halte mich noch ein bisschen bedeckt, was das angeht, weil wir verlangen immer viel, aber unterm Strich steht auch, er ist nicht gut genug anscheinend für Dresden, und jetzt wollen wir ihn alle unbedingt in Bremerhaven haben, und das ist so eine Denkweise, die noch nicht hundertprozentig zusammenpasst, aber kann natürlich auch mit den Gegebenheiten dort zusammenhängen. Er fühlte sich vielleicht einfach nicht wohl dort. Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube auch, es war einfach kein Match. Also Dresden und Hudacek. Ich glaube nicht, dass er da, also er hat bei weitem auch nicht seine Bestleistung abgerufen. Das steht, glaube ich, fest. Aber ich glaube, das hat einfach irgendwie nicht so gepasst. Ist ja auch schwer. Du kommst von den Kölner Haien, bist gerade Vizemeister geworden, sollst dann...
Der wird locker zu teuer sein, Malte. Sag ich dir so, wie es ist.
Ich glaube eben, dass er nicht so die große Wahl hat, dass er Abstriche machen muss.
Meinst du?
Aber
weiß ich nicht. Nochmal, also klar, wir sehen jetzt nur Dresden, aber schau dir die letzte Saison an. Also brutal, was der dort
gebracht hat. Wenn er seine Playoff-Form erreicht, dann ist es definitiv ein Gewinn.
Also man sieht ja, was er kann. Und ich bin der Meinung, Dresden hat nicht wenig Budget. Man soll ja auch munkeln, dass sie noch ein bisschen Puffer haben, um nachzuverpflichten. Siehe Olkinora, hat ja auch gut geklappt anscheinend. Und dass da noch ein bisschen Puffer ist. Und Köln
wie sagte der Manager von Dresden, die Spieler, die wir haben können, wollen wir nicht.
Ja, sympathisch. Und ja. Aber in Köln wird er auch nicht wenig verdient haben. Und ich bin jetzt einfach nur gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Bremerhaven jetzt nicht abgeneigt ist, so einen relativ erfahrenen Goalie zu bekommen als Backup hinter Hungerecker. Aber das eine ist, was man haben will, das andere, was man haben kann. Und beim Kann könnte es scheitern.
Was mich ins Grübeln bringt bei Hudacek, ich glaube, das ist eher so ein Goalie, der mag es, diese One-Man-Show zu haben. Der mag es, viel zu spielen. Und ich glaube eben nicht, dass der Plan von Bremerhaven wäre, Hungerecker zu benchen komplett und Hudacek spielen zu lassen. Deswegen weiß ich
ja
nicht.
Vor allem, wir müssen uns ja auch ein bisschen darauf einstellen, was ist denn für den Fall. Also Kudlewski wird ja jetzt nicht jahrelang ausfallen. Er wird ja wieder.
Richtig, ja.
Und dann ist Kudlewskis Gesetz. Aber dann kannst du auch nicht Hungerecker außen vor lassen, sondern du musst ja eigentlich so, wir warten das. Wie hieß denn nochmal der Goalie? Der zu 0 gegen Berlin gespielt hat. Wie war nochmal der Name?
Andriukov.
Eigentlich bräuchtest du ja so einen, ne? Den du halt vertraust für die Zeit, aber nicht so sehr, dass er Kudlewskis oder Hungerecker ersetzen könnte, weil der wäre danach wieder abgesegelt werden.
Ja, was ist denn mit Andriukov? Hat er keine Zeit?
Okay, das wär passend. Haben wir nicht letztens noch gesagt, wo der spielt? Ist er nicht irgendwo in der dritten Liga oder so unterwegs?
Kann sein, aber wir spielen Sonntag in Berlin. Das würde doch passen.
Stimmt. Ja, wenn er Zeit hat, warum nicht?
Das wär, ehrlich,
das ja, ich weiß nicht. Hudacek wäre für mich... es ist super schwer. Ich möchte jetzt nicht Sebastian Furchtner sein, bin ich ehrlich, der sich um diese Personalie irgendwie jetzt Kopf machen muss. Als Feldspieler ist es ja ein bisschen einfacher. Bloß Kudlewskis wird ja... ein paar Monate jetzt ausfallen, aber auch da wird ja so ein bisschen spekuliert, dass es ungefähr 3 Monate sein soll. Ne? Ich glaube, das waren jetzt die Infos, die so ein bisschen durchgesickert sind. Oder hast du neue?
Das wäre ja dann auch noch vertretbar, sage ich
mal. Ja, genau, also noch ein gutes Stück von den Playoffs halt. Ja, ein gutes Stück von den Playoffs. Und was machst du denn mit dem dritten? Also du kannst jetzt ja auch kein Top-Goalie holen, der die Welt verdient und den du dann hinterher aber einfach nicht mehr spielen lassen kannst. Also es ist eine super schwierige Situation, in der du steckst. Und ich bin sehr gespannt, wie die Penguins damit umgehen werden. Ich bin auch bei dir, dass sie nicht mit Strasen als Zweiten durch die nächsten Monate gehen.
Das Problem wird halt nur auch sein, wahrscheinlich kriegst du keinen deutschen Goalie. Weil wo willst du den herbekommen?
Hat Hudacek keinen Pass?
Nee, der müsste eine Kontingentstelle besetzen. Und dann kriegst du nämlich das Problem, wenn du das Rad dann weiter spinnst, was ist denn mit Will Riedel? Da wartet man ja offensichtlich darauf, dass er den deutschen Pass bekommt, um ihn zu lizenzieren. Wenn du jetzt noch eine Kontingentstelle besetzt, wird es für den ja eigentlich komplett aussichtslos zu spielen, außer er kriegt den deutschen Pass.
Ich sag dir, das wird so ein Ding sein, das wird es doch wie bei mir war das Felix Scheel und Iserlohn? War das bei
ja.
denen? Die das ihn auch verpflichtet haben gemerkt, mit dem deutschen Pass wird's nichts und haben ihn dann wieder verkauft. Also das kann ich mir auch gut vorstellen,
dass
es
so ein
Ding wird in Bremerhaven.
Würde mir sehr leid tun für ihn, aber gerade sieht's irgendwie nicht so gut für ihn aus, ne? Außer da kommt jetzt noch irgendwas.
Ich wollte gerade sagen, also da müsste jetzt ja auch was kommen. Also ich bleib da jetzt noch optimistisch. Lass mir den aber erstmal ausgeklammert, was das angeht. Also ja, ist ein guter Punkt. Finde mal jemanden, der einen deutschen Pass hat. Gut, gehen Bremerhaven ein bisschen schneller als woanders. Selbst wenn er keinen hat. Aber nichtsdestotrotz wird es ja nicht einfacher, da erstmal den Stammbaum zu durchwühlen.
Ja, es bleibt spannend. Also ich glaube, allerspätestens nächste Woche haben die Penguins einen neuen Torhüter verpflichtet, wenn nicht sogar noch diese Woche.
Kurzer Tipp, No-Name oder kein No-Name? Ich habe da eigentlich Gedanken.
ich weiß es nicht. Irgendwie, mein Bauchgefühl sagt mir ja, die holen Hudacek, ne? Ich weiß es nicht. Irgendwie schon.
Ich sag No Name.
Wäre auch okay für mich.
Bauchgefühl, aber wirklich nur. Also ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass Hudacek kommt. Also vor allem, wenn das wirklich zustande kommt, ich weiß gar nicht, wie sehr Furchtner glücklich sein muss, dass dieses Schicksal einfach dann so ereilt ist. Dass Hudacek wirklich dort quasi gekickt wird in Dresden und Kudlewskis die Zeit gleich verletzt. Eigentlich ist er wie auf dem Serviertablett, wird er schon hier vorgefahren vor der Eisarena, oder?
Also. Ja, Wahrscheinlich. Also könnte man irgendwie ein cooles Meme auch draus machen, dann als Kellner, keine Ahnung. Aber was ja gut ist, Nico, wenn wir haben ja über die ganzen Verletzten gesprochen, vielleicht der Vollständigkeit halber nochmal Urbas. Da sagen die Penguins, es ist eine Day-to-Day-Verletzung. Man muss gucken. Könnte sein, dass er jetzt noch zurückkommt. Brugisa nach der Länderspielpause. Eminger, keine Info. Weiß man nicht genau, was er hat, wann er wiederkommt. Aber
ja.
Der Wink des Schicksals wollte es so, dass ausgerechnet jetzt, vielleicht wurde er auch zu seinem Glück ein bisschen gezwungen durch die ganzen Verletzungen, aber Cole Conrad ist wieder am Start. Die 414 Tage Verletzungen waren lang genug und er hat sein Comeback gegeben in Frankfurt. Direkt erste Reihe gespielt mit Jeglitsch und Werlitsch.
Und er hat es nicht wie jeder andere gemacht, der sein erstes Spiel nach 414 Tagen macht. Und er hat nicht getroffen. Oh Mann.
Aber eine Vorlage.
Aber eine Vorlage, ja. Also, war doch solide, oder? Und direkt erste Reihe. Ich glaube, das hätte er sich auch nicht schöner ausmalen können. Auch da ist, glaube ich, in dem Fall Sulzer sehr gut in die Hände gefallen, dass sich Obers verletzt hat und fast zeitgleich ein Spielverzug war ja drin, ein Cold Conrad fit wurde. Das ist auch irre, ne? Kann es auch keiner klären.
Wie fandst du denn seine Leistung? Man darf natürlich nicht zu viel erwarten, aber wie fandst du den Restart?
Ich glaube, jetzt hat er auch eine Vorlage gegeben gegen Dresden, wenn ich gerade nochmal richtig geguckt habe. Es war okay. Es war solide. Also vielleicht war es, wenn man es jetzt wirklich nüchtern betrachtet und die 414 sich nochmal vor Augen hält, die Tage, die er gefehlt hat, dann war es ein sehr guter Start. Weil ich hätte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er so lange ausgefallen ist. Ich finde, die Zweikämpfe hat er sehr gut angenommen. Klar funktioniert noch nicht alles. Klar sind die Abläufe noch nicht zu 100% drin. Und natürlich muss er sich mit Jeglitsch und Werlitsch so ein bisschen einspielen. Auch wenn ich hoffe, dass er das nicht allzu lange noch machen muss. Aber trotzdem braucht das alles Zeit. Und ich finde, es war gut. Oder?
Definitiv. Er hat zwei Assists gesammelt, hast du völlig recht. In beiden Spielen jeweils ein.
Ach, in beiden sogar.
Und er hat in Frankfurt 13 Minuten gespielt circa und dann gegen Dresden aber schon 18. Also hat sich da auch schon gesteigert. Klar, wir waren noch nicht so viel in Unterzahl. Er hatte mehr Möglichkeiten zu spielen. Aber ich würde vorschlagen, wir hören auch da mal ganz kurz bei Sebastian Furchner rein, wie glücklich denn die Penguins jetzt waren, genau in dieser prekären Situation Conrad wieder einsetzen zu können.
In erster Linie sind wir wirklich sehr, sehr glücklich für Colt, dass er wieder spielen kann. War eine lange Leidenszeit und viel Arbeit, dass er in sein Comeback investiert hat. Und deswegen sind wir natürlich alle super happy für ihn, dass er jetzt wieder da ist und spielen kann. Das ist wirklich großartig und war schon auch ein emotionaler Moment für alle Beteiligten. Dass er natürlich auch noch ein bisschen Zeit braucht, um wieder, sag ich mal, der Alte zu werden, wenn man so will. Ist ja auch völlig verständlich nach 414 Tagen. Aber ich denke, man konnte auch heute wieder sehen, dass er ja schon viele Elemente ins Spiel bringt, die wir auch gern sehen wollen. Also gerade technisch oder Raffinesse und seine läuferische Klasse hat er eigentlich auch schon wieder unter Beweis gestellt. Also sobald er wieder diese Bindung zum Spiel hat, so nenne ich es mal, glaube ich, können wir schon wieder viel Freude auch am Colt haben.
Also, die Freude ist groß, die Hoffnung ist groß, dass Colt wieder zu alter Stärke zurückfindet im Laufe der Zeit. Man muss ihm die Zeit natürlich aber auch geben, ist völlig klar. Man darf jetzt keine Wunder erwarten. Aber ich würde behaupten, mit zwei Assists aus zwei Spielen hat er schon mal wieder aufblitzen lassen, wozu er imstande ist. Und wenn er dann erstmal sein erstes Tor wieder geschossen hat, dann wird es Tore hageln, Nico, bin ich mir sicher.
Bin ich mir auch sicher. Also, eigentlich hatten wir immer von dieser Faustformel gesprochen, man braucht die doppelte Anzahl an Ausfalltagen, um wieder bei 100% zu sein. Ich hoffe, dass Cole Conrad es in ein, zwei Tagen schneller schafft. Wir jetzt nicht gut. 2,5 Jahre darauf warten müssen, bis er bei seinen 100% wieder ist. Ganz kurz noch, weil wir meckern ja oft und gerne über die Kommunikation der Penguins, aber da muss man dann auch ehrlich sein und dann auch mal loben, wenn es halt auch gut läuft, aber sie haben kommuniziert, was, also nicht jetzt ganz genau was, aber das etwas mit Brugisa, Urbas, Gudlewskis, genau, ist. Und dass ein Cold Conrad wieder zurück ins Lineup gerückt ist. Also und jeder, der sich beschwert, dass sie nicht genau gesagt haben, wie lange sie ausfallen, was sie haben, das ist halt Eishockey. Das wirst du nirgendwo anders auch so bekommen. Natürlich, es wird immer mal wieder Verletzungen geben, wo du etwas offensiver kommunizierst, aber es wird meistens im Eishockey einfach der Fall sein. Und das wird vielleicht ein, zwei Vereine werden das vielleicht anders handhaben, aber ein großer Anteil an Eishockey von Deutschland werden es so handhaben, dass sie nicht sagen, was die Spieler haben. Das ist halt einfach so. Es gehört dazu. Seitdem ich Eishockey-Fan ist das schon so. Eishockey-Fan bin, ist das schon so. So. Und so wird es auch immer bleiben. Aber wir haben ja auch gesagt, wir müssen ja nicht ganz genau wissen, was sie haben, sondern generell eine Info einfach nur an die Fans, so als nette Geste, wird ja schon viel bringen. Und ich finde, das haben sie jetzt gemacht. Und das fand ich sehr, sehr cool, sehr, sehr stark und hat mir gefallen.
Nico, apropos sehr, sehr cool und sehr, sehr stark. Hast du Lust auf Werbung?
Richtig Bock.
Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen, stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann, seit über 35 Jahren Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com.
Wir haben über Verletzungen gesprochen, wir haben über potenzielle Neuzugänge gesprochen. Jetzt sprechen wir über die Neuzugänge, die schon da sind. Und das in der neuesten These. Akito Hiroshi ist der beste Penguins-Neuzugang der Saison. Das haben wir euch gefragt. Und was sind die Antworten, Malte?
Jein, sind die Antworten. Also alle finden ihn gut, aber einer übertrumpft ihn, glaube ich, noch, zumindest aus Fansicht. Du kannst dir wahrscheinlich schon denken, wer, aber ja. Ich werde dir erstmal die Mails so ein bisschen präsentieren, die angekommen sind. Einerseits Roman, der uns natürlich auch schon gratuliert hat zur 52. Folge, hat ganz viel geschrieben und natürlich auch zur These. Er sagt, Hiroshi ist ein richtig guter Transfer, vor allem, weil er vom ersten Einsatz an positiv auffällt. Also hat überhaupt keine Anlaufschwierigkeiten gehabt, obwohl es seine erste Europastation ist, total gut drin. Aber, sagt er, Bennett Rosmi ist ebenso stark, fast schon ein regelmäßiger Scorer und bisher in der Saison auf jeden Fall einer unserer Topspieler. Kann man sagen, was man möchte, ist einer unserer besten Spieler. Und er sagt, Hiroshi sticht wahrscheinlich eher so ein bisschen hervor, weil er vom ersten Spiel an relativ auffällig war. Sicher einer der besten Transfers, aber Bennett Rosmi für ihn genauso wertvoll wie Hiroshi. Also er packt eigentlich beide auf eine Ebene, würde ich sagen, was ich auch völlig fein finde. Und dann hat uns Jensen wieder geschrieben. Hiroshi, bester Neuzugang aus seiner Sicht? Nein. Warum? Weil er zwar offensiv sehr gut ist, 8 Punkte schon, aber in der Defensive, er hat eine Plus-Minus-Statistik von 0. Und da gibt es beispielsweise andere Spieler wie Rosmi auch, der eine Plus-Minus von plus 5 hat, oder eben auch Biström, der plus 7 steht, also der bei mehr eigenen Toren als bei Gegentoren auf dem Eis steht. Und für ihn, Rosmi in verschiedenen Reihen einsetzbar, macht seine Mitspieler besser und ist natürlich auch wichtig durch diese U-Regelung. Für ihn aber nochmal wichtig zu erwähnen, beide Spieler sind absolute Top-Neuzugänge bei den Penguins. Für ihn ist einfach nur Rosmi eben diesen Tick, ja, wertvoller kann man, glaube ich, sagen, als Hiroshi. Das sind so die Nachrichten, die uns hier per Mail erreicht haben.
Tobias hat uns bei Instagram geschrieben und er schließt sich dem eigentlich nahtlos an. Er sagt, ja, Akito Hiroshi ist einer der besten Neuzugänge, finde ihn echt super auf dem Eis, eine 1 plus mit Sternchen. Ich meine, 6 Punkte in 8 Spielen sprechen für sich. Auch ein bisschen untergegangen, Walter, ne? Also 6 Punkte in 8 Spielen, Verteidiger in dem Alter.
Inzwischen hat er ja sogar 8 Punkte, also
8 Punkte in 9 Spielen dann. Muss er ja.
In 10. Oder,
bitte? Oder? In 10?
Wann kam die Nachricht?
Weiß du hast recht, in 10. Ja, hast recht. Komplett richtig. Sprechen für sich, meint er, trotzdem muss er sich meines Erachtens den Platz mit Bennett Rosmi teilen. Denn so wie er spielt und sich reinhängt, merkt man nicht, dass er 4 Jahre jünger ist als Hiroshi. Sehen ihm mindestens genauso viel Potenzial. Beide eine echte Bereicherung für das Team. So, das sind eure Meinungen dazu.
Jetzt muss man es kam gerade noch eine Mail rein.
Ja, bitte.
Können wir noch mitnehmen. Wir sind Newsflash. Hier brandaktuell. Yes. Henrik, du hast es in den Newsflash geschafft. Für ihn, Akito Hiroshi, der zweitbeste Neuzugang. Der beste, Bennett Rosgrosse. Er hat großen Einfluss auf das Spiel der Penguins, haut sich in jeden Zweikampf rein, jagt den Puck zum richtigen Zeitpunkt und zieht auch Gegenspieler auf sich. Und er ist halt erst 22 geworden, hat also auch noch richtig Potenzial für mehr. Man hört es raus bei allen, Hirose ist, glaube ich, bei allen auch sehr hoch angesehen. Das kann man schon festhalten. Aber Bennett Rosby übertrumpft ihn. Jetzt die Frage, Nico, wie ist es bei dir?
Ja, gute Frage. Also, ich will noch mal ganz kurz für uns beide, dass wir uns vor Augen halten, wer jetzt Neuzugang ist. Wir haben natürlich einmal Leon Hungerecker als Neuzugang. Ich würde so ein Biström da jetzt auch noch einfach mit reinzählen, ne? Oder?
Ja, so ein halber Neuzugang
auf jeden Fall. Halber Neuzugang. Denn Akito Hirose, Bennett Rosby, Andy Mealy, Nico Kremer. Punkt, glaube ich. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Wenn ich ihn vergessen habe, dann zählt auch nicht zur engeren Auswahl des besten Spielers. Ja, aber unterm Strich würde ich dem zustimmen wollen. Ich bin auch hin und her gerissen, wer besser ist, aber ich glaube, hinterher gewinnt bei mir Bennett Rosby, weil die Erwartung, die ich hatte vor der Saison und das, was er jetzt gerade an Leistung abruft, das sind Sphären dazwischen, das ist Wahnsinn. Der etabliert sich so selbst in der ersten Reihe, als er in Nürnberg gespielt hat, hat er sich super integriert, hat perfekt funktioniert. Ich finde, physisch ist er sehr, sehr stark. Ja, gut, er ist auch groß, ne? Also mächtige Person, ne? Aber es wirkt einfach so, als wenn er jahrelang nichts anderes gemacht hätte, als in der DEL Eishockey zu spielen. Und das ist wirklich, der hat eine riesen Zukunft vor sich. Da bin ich sehr von überzeugt. Akita Rossi ist mit anderen Voraussetzungen angekommen. Er hatte NHL-Spiele, man sieht einfach sein, den wurde der Weg schon geebnet mit seiner Vita. Und Malte, du hast es auch gesagt, ich weiß gar nicht, wann wir darüber uns unterhalten haben, und da gebe ich dir auch komplett recht, irgendwie bei diesen Spielern, die in der NHL schon mal ein bisschen gezockt haben oder diese Erfahrungen gesammelt haben, dem merkt man das an. Und das stimmt. Ich finde, wie sie sich auf dem Eis bewegen, ihre Cleverness und alleine schon vom Aussehen her, wie das aussieht, wie sie sich übers Eis schweben schon fast, das ist wirklich krass, ist das. Aber nichtsdestotrotz, aus den genannten Gründen, finde ich Bennett Rosby noch einen Tick stärker.
Ja, also Bennett Rosby ohne Frage, der Gewinner überhaupt. Ich fand auch gut, dass, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, wer es geschickt hat, ob es Roman oder Henrik war. Bennett Rosby ist wirklich ein Top-Spieler der Penguins. Ne? Das darf man nicht so untergehen lassen. Der ist extrem wichtig. Also, wenn der jetzt ausfallen würde, man würde das definitiv merken. Es gibt Spieler.
Der ist 22, Malte.
Ja, und es gibt Spieler, man muss keinen Namen nennen, aber da würde man jetzt auch nicht unbedingt merken, ob der jetzt da ist oder nicht. Ne, das ist bei jedem Verein so, den kann man vielleicht leichter ersetzen. Ich glaube, über Rosmi ist es schwer, den jetzt gerade in der Form so zu ersetzen. Deswegen bin ich da 100 pro bei euch allen. Für mich, ich würde es so handhaben wollen wie Roman und beide auf eine Ebene stellen, weil natürlich auch, weil es schwierig ist, einen Stürmer mit einem Verteidiger zu vergleichen von der Leistungsstärke. Für mich, Hirose, was du auch eben schon angesprochen hattest, worüber wir schon mal gesprochen hatten, schlittschuhläuferisch ist der unfassbar. Also da muss man wirklich mal drauf achten. Hat mich stark an Jake Virtanen erinnert, der natürlich vom Scoring her nie so richtig hier angekommen ist. Aber wie der sich bewegt hat mit seinen 100 Kilo übers Eis in einer Dynamik, das war ja unfassbar. Und Hirose auch, der wirkt ja relativ schmächtig eigentlich, relativ klein auch. Der gewinnt so viele Zweikämpfe, so clever, was er macht, hält die Scheibe extrem gut im gegnerischen Drittel. Der ist schwer zu überwinden an der blauen Linie. Und ich finde, ich möchte gerne beide auf eine Ebene setzen. Ich finde sie beide wirklich, Stand jetzt noch deutlich besser oder wertvoller als alle anderen Neuzugänge. Weil Andy Mealy und Nico Kremer kommen immer besser rein. Habe ich das
genau
Gefühl?
Genau das wollte ich gerade sagen. Ich finde, Biström erfüllt die Erwartung meiner Meinung nach, obwohl, wenn es nach dir geht, aber wenn man sich dich angehört hat, Malte, dann fehlt da noch ein bisschen, dann hat er noch ein bisschen Luft nach oben. Aber
du hast gehört, +7.
Ja, das ist gut. Aber ich dachte, der wäre ein bisschen gefährlicher nach vorne hin. Das bleibt noch ein bisschen aus. Aber das ist genau das, was du sagtest. Andy Mealy und Nico Kremer, die haben ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, hatte ich ein bisschen das Gefühl. Und Nico Kremer ist super schwierig zu bewerten, wenn man jetzt kein taktisches Auge vielleicht fürs Eishockey hat. Darum will ich den erstmal nochmal weiter ausklammern. Aber ich finde, gerade bei Andy Mealy fällt sehr auf, dass er von Spiel zu Spiel immer stärker wird. Und ich glaube, der wird uns mit seiner Erfahrung gerade zum Ende der Saison und hoffentlich auch in den Playoffs eine Riesenrolle spielen bei den Penguins. Davon bin ich sehr überzeugt.
100%. Bei Nico Kremer vielleicht nochmal das Tor von Andy Mealy angucken, weil ohne Kremer wäre das Tor nicht gefallen. Der hat da vor dem Tor zwei Gegner weggearbeitet. Also ich glaube, wir sehen einfach das auch noch. Wir sehen, glaube ich, wirklich gar nicht, was der alles leistet. Wahrscheinlich sind die genauso gut angekommen oder genauso wichtig wie Rossmi und Hirose. Und wir sehen das einfach nicht, weil wir eben Eishockey-Laien letztendlich auch sind, muss man ja auch so ehrlich sagen. Aber ja, und dann haben wir natürlich noch Leon Hungerecker, wo man natürlich ein bisschen vorsichtig sein muss, aber ich glaube, er würde da auch zustimmen, wenn man sagt, er hat noch nicht diese endgültige Konstanz bei den Penguins gefunden, die er letztes Jahr in Nürnberg hatte. Mhm. Hat jetzt natürlich auch einen ganz anderen Druck, weil er weiß, okay, ich bin jetzt die absolute Nummer 1, ich muss immer spielen, Stand jetzt. Kennt er auch so noch nicht so richtig. Aber auch er wird über die Zeit sicherlich noch seine Fangquote ein bisschen hochschrauben können, weil aktuell mit etwas über 87% ist das natürlich auch nicht der Anspruch von Leon Hungerecker. Da wird er uns zustimmen.
Ja, er ist noch so ein bisschen Achterbahnfahrt, ne? Ich schaue mir jetzt gerade nochmal an, seine Einsätze, die er hatte, hat er angefangen gegen die Lions, ZSC Lions in der Champions Hockey League, überragende Spiel gegen Grenoble, das vergessen wir wieder. Dann hat er gegen Ingolstadt überragend gehalten. Dann hat er zwei, drei gute Spiele hintereinander weggehabt. Gegen Mannheim, er geht so. In Dresden, er geht so. Dann wieder ein gutes gegen Nürnberg gehabt. Also es war wirklich, du hast noch keine Konstanz in diesem Spiel, das, was du sagtest, das fehlt noch so ein wenig. Und ich hoffe halt, dass es jetzt mit den nächsten Spielen, wenn er halt wirklich die ganze Zeit in diesem Rhythmus drin bleibt, jetzt haben wir auch wieder eine kurze Woche, in dem wir halt Dienstag, Freitag, Sonntag spielen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, ja, wenn die Penguins die Woche ihren neuen Torhüter präsentieren, davon gehe ich schon aus, dann wird er auch frühestens am Sonntag zum Einsatz kommen, würde ich jetzt einfach mal so spekulieren, und dann wird er auch wieder zwei Spiele hintereinander haben. Also ich hoffe, dass mit dieser Zeit eben halt so ein bisschen Sicherheit reinkommt, und ich glaube, der braucht halt wirklich seine zwei, drei guten Spiele, und dann ist er wieder drin, dann hat er wieder seine alte Form, aber wir werfen so Kleinigkeiten immer wieder so einen Tick zurück, habe ich für mich wenigstens das Gefühl.
Ja, das wird schon, das wird schon. Wir vertrauen dem Jungen einfach.
100%. Auch der ist noch jung.
Ne? Eben, darf man alles nicht vergessen. Viel jünger als ich, auf jeden Fall.
Als wir. Ja. Wir haben eine neue These mitgebracht.
Ja, die könnte polarisieren. Wir sind gespannt auf eure Meinung. Wir sagen, der Anspruch vieler Penguins-Fans ist zu hoch. Im Moment gibt es ja doch einige kritische Stimmen gegenüber der Leistungen, und da interessiert uns eure Meinung natürlich zu. penguinspodcast@nordsee-zeitung.de oder bei Instagram einfach melden, und dann werden wir das hier auseinandernehmen, was ihr uns so schickt.
So ist es. Machen wir jetzt nochmal ein kurzes Päuschen, und danach schauen wir News rund um den Podcast. Wir schauen auf Augsburg, Iserlohn und Berlin und zum Quiz der Woche.
Die Fishtown Penguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Penguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
Starten wir direkt rein mit ein paar Nachrichten von euch, Nachrichten und Mails. Und wir starten mit Svenja, die hat uns wieder ein bisschen was zugeschickt. Unter anderem Iceblock Starting Six des Wochenendes, Akito Rose jetzt. Dort, war das Hirose? Jetzt habe ich es gerade. Nee, das war, warte. Ich dachte, jetzt habe ich es mir gemerkt, jetzt habe ich es mir doch nicht gemerkt. Jetzt hatte ich Hirose im Kopf gehabt, aber ich glaube, der war es halt nicht.
Der Mann bleibt im Kopf.
Es war Matthew Abt. Ein Tor, eine Vorlage. Herrlich. Hat's denn die Starting Six? Ist besonders gegangen, ne? Ein stiller Held des Wochenendes.
Ja, wenn das schon reicht für die Starting Six.
Ja, aber die anderen auch nicht so. Also es ist jetzt keiner. Gut, Kenny Agostino, drei Tore. Das ist schon okay, damit da rein zu rutschen. Aber das, also des Spieltages, nur nicht des Wochenendes. Okay.
Okay, dann definitiv verdient. Ja, hat ein gutes Spiel gemacht. Grade, ja,
weil sonst wird mir mindestens ein Frankfurter auch fehlen.
Ja. True. Matuschkin da nicht reinzunehmen vom Wochenende wäre fatal wahrscheinlich.
Ja, das stimmt. Aber sie hat uns was anderes geschickt, was ich noch viel spannender finde und so ein bisschen auf die These einzahlt, weil die Penny DEL hat auf ihrer Instagram-Seite nach ein Viertel der Saison, nach 13 Spieltagen, haben sie Tabellen gegeneinander gestellt. Weil viele ja schon von großer Krise gesprochen haben, vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht, aber die blanken Zahlen zeigen, dass wir nur 3 Punkte weniger als letzte Saison haben, nach 13 Spielen. Ja, also spannend, so etwas zu sehen. Das nur mal ganz kurz vor Augen gehalten bekommen.
Du, ist interessant. Bei welchen Clubs ist denn der, also hast du ihn noch offen? Ist der Unterschied denn am größten? Wahrscheinlich Augsburg, oder?
Warte.
Live-Herausforderung. Es ist noch nicht das Spiel der Woche, oder?
Ich muss mir das selber zusammenrechnen hier. Also ich finde, Mannheim ist schon sehr doll, muss ich sagen. Die haben 13 Punkte mehr. Das ist schon sehr doll.
Das ist stark, ja.
Augsburg, schaue ich. Augsburg ist gar nicht so viel, um ehrlich zu sein.
Ah, die stimmt, die hatten einen guten Saisonstart letzte Saison auch.
Ja, 6, ne? Also 6 Punkte sind schon okay, schon gut, aber dafür, dass sie letzte Saison Platz 11 waren und jetzt Platz 4 nach 13 Spieltagen, ist schon Achtung wert. Es ist eher, dass Straubing auch 13 Punkte haben sie mehr geholt als letzte Saison. Das ist ein bisschen untergegangen vielleicht.
Die haben ja Wolfsburg auch komplett zerlegt da am Sonntag.
Ich weiß nicht, hat Wolfsburg ohne Torhüter gespielt?
Also ich habe gelesen, dass Weizmann jetzt nicht so gut aussah immer.
Ja, aber 6 also, Gegentoren.
Aber ja, es war schon eine Ansage von Straubing, muss man schon sagen. Aber spannend auf jeden Fall. Ja. Danke Svenja für die Info dazu. Und ich glaube, ansonsten haben wir die Instagram-Nachrichten alle schon während der Folge so ein bisschen abgearbeitet. Kann das sein?
Korrekt.
Dann können wir jetzt nochmal zu den Mails kommen. Und zwar, wie gesagt, hat uns ja Roman einiges geschickt. Moment, jetzt muss ich es hier suchen. Genau. Einmal eben bezüglich des Instagram-Posts, den ihr ja jetzt schon gesehen habt wahrscheinlich. Er war wieder mit Jule in Schweden unterwegs bei Frölunda und nach dem Spiel wurden die Spiele abgeklatscht und Jule hat nach Spielende den Matchpuck geschenkt bekommen. Cool. Richtig cool.
Ja.
Kann auch nicht jeder von sich behaupten, den Matchpuck von einem Frölunda-Göteborg-Spiel zu haben. Jeder Sammler ist jetzt sehr neidisch. Und dann haben wir sowohl von Roman als auch von Bettina so ein bisschen Feedback bekommen nochmal oder Reaktion. Wir haben ja drüber diskutiert, Gewinner und Verlierer der Woche. Mhm. Ist das jetzt eine gute Kategorie oder eben nicht? Und tatsächlich sagt auch Roman, er mag diese Rubrik nicht so besonders. Er mochte auch damals nie in der Zeitung die Schulnotenvergabe für Werder-Spieler nachzuspielen. Ich muss ihm da recht geben. Ich fand es auch oft ziemlich ein Quatsch, was sie da gemacht haben. Aber ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Tut mir leid, ich wollte niemandem zu nahe treten. Aber es ist so ein bisschen, er meint, ja, Leistung entweder gut oder schlecht. Und aus seiner Sicht könnte man Verlierer der Woche ruhig weglassen.
Pass auf, Freunde, ganz kurz.
Ja.
Wir sind in einer Demokratie, wir sind zu zweit. Jetzt sehe ich dich nicht, aber wir heben kurz die Hand, wenn wir Verlierer der Woche ab jetzt weglassen wollen.
Ja.
Hebst du deine Hand?
Ich heb meine Hand.
Ich auch, so. Demokratie ist sowas Tolles. Dann lassen wir es ab jetzt weg. Wir machen nur noch Gewinner der Woche.
Finde ich in Ordnung. Finde ich auch gut, dass ihr uns da so konstruktiv entgegengekommen seid mit eurer Meinung. Und manchmal denkt man da selber vielleicht auch nicht so richtig drüber nach. Aber wir merken, glaube ich, auch, es fällt einem selber auch manchmal schwer.
Der Harmonie-Podcast sind wir jetzt.
Ja, ehrlich. Alles wird gut. Nee, Bettina hatte das auch noch mal gesagt. Also jetzt, sie wollte uns da gar nicht irgendwie so krass beeinflussen oder sowas, ne? Das war jetzt nicht ihr Ziel. Sie hat sich nochmal bedankt, dass wir uns da auch Zeit für genommen haben. Und sie glaubt einfach, das Problem ist so ein bisschen das Wording. Sie will niemals absprechen, dass man sich zu irgendwelchen Sachen äußert, weil du hast es ja auch letzte Woche richtig gesagt, sonst dürfte man als Journalist nie mehr irgendwas zu irgendeinem Spiel kommentieren. Und bevor wir aber da irgendwie in Probleme kommen mit dem Wording, wir können, glaube ich, drauf verzichten.
Ja, wir kritisieren tun wir ja trotzdem noch. Wenn es genau. Ein Spieler irgendwie negativ auffällt, also Christian Weise hätten wir heute auch problematisch angesprochen, sag ich mal so. Aber wir hätten ihn vielleicht jetzt nicht in diese Kategorie reingepackt. Von daher ist es doch voll okay. Also ich kann es nachvollziehen.
So, dann sowohl Roman als auch Henrik, der ja als Newsflash hier noch mit reingekommen ist, haben sich auch nochmal zu Sebastian Furchner geäußert, der ja letzte Woche gesagt hat, dass das Stimmungsbild so ein bisschen sehr negativ ist, und geben ihm da recht. Die Frage war nur, sind damit nur Kommentare bei Instagram gemeint oder wird es auch beim Spiel wahrgenommen? Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt bei den Spielen irgendwie war oder mich umgehört habe, so in Fankreisen, mit denen ich zu tun habe, dann war es jetzt nicht so krass negativ. Also, aber vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt eher für nächste Woche, wenn wir da über die das Stimmungsbild in Fishtown sprechen. Genau. Und dann eine letzte Sache. Und zwar hat mir Felix Behnert geschrieben. Ich weiß nicht, ob er dir auch geschrieben hat, Nico.
Nope.
Aber in drei Tagen.
Podcast hat er nur geschrieben.
Für euch in zwei Tagen. Am 30.10. Da wird ein Song released. Nämlich Die Welt ist eine Scheibe. Und da war er sehr stark beteiligt. Und wir dürfen hier Werbung dafür machen. Also das Ding wird released am 30. Oktober. Zieht euch das rein. Wahrscheinlich kann man es überall hören. Spotify, was weiß ich.
Ich hoffe, das wird auch in der Halle zu hören sein.
Hoffe ich auch. Also alles andere wäre irgendwie enttäuschend. Vielleicht auch mal eine Live-Performance, Felix. Da kann man auch mal einen Live-Auftritt machen.
Da kann man ruhig mal den Spot nutzen. Einfach die Mannschaftsausstellung weglassen. Dann hat man auch genug Zeit.
Ja. Und wenn einer das machen würde, dann definitiv, ja. Felix. Stimmt. Nein, machen wir gerne Werbung für. Coole Sache, was der Mann alles macht. Das ist immer wieder verblüffend, finde ich. So, dann Kicktipp und Ice Manager. Ich bin ehrlich, Nico, ich habe gar nicht kontrolliert, ob das alles noch so stimmt, aber der Vorsprung war groß bei beiden.
Soll ich mal ganz kurz schauen?
Du kannst mal eben Kicktipp gucken, ich mache Ice Manager, okay?
Ja. Kicktipp ist, nee, stimmt schon nicht mehr. Wen hast du da gehabt? Oh. Dr. Eimer hattest du, ne? Oh, punktgleich, ja. Sehe ich gerade. Punktgleich. Dr. Oha. Eimer ist 171 und Archies 11.
Ja, mein Vater ist wieder an der Spitze.
Da ist er wieder. Beim Aussprechen dachte ich mir, irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Jetzt weiß ich aber auch, woher.
Ja. Beziehungsweise habe ich herausgefunden, dass eigentlich tippen meine Eltern zusammen, nur wenn sie auf Platz 1 sind, sagt Papa zu mir, er ist Erster. Aber eigentlich ist es, glaube ich, eher ein Wir, was da auf Platz 1 steht.
Oh Gott, deine schlimmsten Befürchtungen sind heute wahr geworden. Darum wolltest du das nicht gucken.
Nee, mein Handy ist ausgehabt, kein Akku mehr, ich konnte nicht gucken.
Wo bist du denn? 20. Und ich bin 34. Okay. Wie viel trennen uns denn? 54 und 5 Punkte trennen uns, das geht ja noch.
Guck mal, das ist doch alles eng, können wir müssen noch tippen. Aufholen.
Sehe ich gerade.
Ja, dann machen wir gleich. Ice Manager führt Andreas immer noch, auch mit relativ großem Vorsprung, würde ich sagen. Auch da vielleicht mal ganz kurz, ich bin abgerutscht auf Platz 11.
Ich bin, glaube ich, sehr weit abgerutscht, weil ich habe echt eine Verletzungsflut bei mir im Team, leider.
Du bist auf 47, aber ich glaube, du warst zwischendurch noch mal weiter unten. Also ich glaube, du kommst jetzt langsam wieder.
Ja, Reihenumstellung. Man muss es sehr taktisch angehen. Nenn mich Nico Sulzer.
Nico Sulzer. Ja. Sehr schön. Könnte ich schon wieder so einen verwirrenden Folgentitel nehmen. Kriegen wir Hassnachrichten.
Stimmt.
Aber du hast richtig gesagt, wir müssen tippen. Das heißt,
ich meine auch bei Kicktipp eigentlich, meinte ich, weil da hast du auch noch nicht getippt. Ich wollte dir nur nochmal einen Hinweis geben. Aber wir müssen jetzt auch noch die nächsten drei Spiele mal schnell tippen.
Genau, es geht heute Abend für euch gegen Augsburg in Augsburg. Haben wir jetzt zuletzt ja nicht so gute Erfahrungen mitgemacht, haben wir zu Hause gegen verloren. Und Augsburg ist irgendwie so ein bisschen das Team der Stunde. Also die haben jetzt auch in Berlin gewonnen, die spielen einfach gutes Hockey gerade, kann man sagen, was man will. Allein das Siegtor in Berlin, das war eine Augenweide und es wird nicht einfach, 4-1 bin ehrlich. Du sagst 4-1 Sieg Bremerhaven.
Mhm. Das wird jetzt unser Befreiungsschlag werden.
ich glaube, wir holen es in der Verlängerung in Augsburg.
Oh, Malte.
Ja, was soll ich machen? Ich sag 4-3 für uns.
Oha, nach Verlängerung, Malte, wieder. So, dann haben wir Iserlohn
zu Hause, übrigens am Donnerstag, ist mir gerade noch eingefallen, nicht Freitag, da ist Feiertag, Donnerstag, Heimspiel. Iserlohn.
Weil Feiertag ist?
Ich glaube ja. Ich glaube, da spielt keiner. Ist dann,
was sind das für ein Feiertag?
Den weiß ich auch nicht genau. Ich weiß, dass ich frei habe.
Unangenehm. Okay.
Halloween.
Ja. Ich glaube nicht, dass es der offizielle Feiertag ist. Aber gut.
Nein, aber ich bin mit Feiertagen wie schlecht. Weiß ich wirklich kaum was. Also, ich kann dir auch selten die Bedeutung sagen.
Nee, sind nur zwei Spiele Donnerstag.
Oha,
die anderen fünf sind Freitag. Fake News Malta wieder zugeschlagen. Schöner Folgetitel.
Tja, aber trotzdem spielen wir Donnerstag. Malte. Fake News Malta. Nee, das ist gemein. Das möchte ich nicht. Wir überlegen noch. Iserlohn, nur ganz kurz, fällt so ein bisschen wenig auf, dass sie auch ziemlich schlecht sind, weil Dresden noch schlechter ist.
Ja, das habe ich heute, mein Chef ist ja Iserlohn-Fan, habe ich ja schon mal erzählt. Und exakt das habe ich ihm auch gesagt, dass der Baum würde viel, viel heller brennen, wenn Dresden nicht da wäre. Das ist die einzige Rettung. Und er sagt, er hatte kurz am Sonntag Schiss, also gestern Schiss gehabt. Als wir zwischenzeitlich zweimal zurücklagen gegen Dresden. Ja, sonst wäre das jetzt ja, ganz anders da.
Aktuell hat der Tannenbaum von Iserlohn noch LEDs dran und noch nicht die ganz hell erleuchteten Kerzen. Aber
so ein Ast brennt noch nicht, hätte ich jetzt eher gesagt, aber gut.
Ein Ast über. Nee, ich glaube, das gewinnen wir relativ deutlich zu Hause.
5-2.
Ich sag 5-1.
So, und dann kommen wir zu unserem Lieblingsgegner. Dann geht's in die Hauptstadt.
Aber da ist dann ja Andrijukov da.
Oder Hudacek oder No Name.
Ja, aber in Berlin, die haben ja auf ihre Verletzungssorgen reagiert und nochmal ein bisschen nachverpflichtet. Ich glaube, der Stürmer heißt Die, wird einfach Die ausgesprochen, hat sofort getroffen. Und Lancaster aus München geholt für die Verteidigung. Aber 3-2
Verlängerungsniederlage, glaube ich.
Ich glaube, wir verlieren leider in regulärer Zeit in Berlin. Wir müssen ja hier auch mal ein bisschen realistisch bleiben. Klar, nach dem 5-1 gegen Iserlohn. Ich glaube, wir verlieren das 2-4 in Berlin.
Ach Mann.
Wäre aber nicht schlimm. Das erwartet auch keiner, dass wir da die 3 Punkte holen.
Aber denkt dran, wie der Folgentitel ist. Und dann wisst ihr, wer nicht recht haben wird bei dem Tipp.
Fake News, Nico. Ich schicke dir die Mail ab.
Ja. So, und jetzt müssen wir noch ein kleines Spiel hier machen, bevor wir zum Ende kommen, ne?
Ja, und ich habe das Spiel übernommen, weil ich Fan von einem YouTube-Format bin, wo verschiedene Kategorien an Comedians gestellt werden.
Ja, toll. Super Spiel für mich, ja.
Und die sind da natürlich sehr schlagfertig. Und ich dachte, wenn einer auch schlagfertig ist, dann ist Nico.
Oh Gott.
Und Nico, ich werde dir jetzt...
Hast du nichts auf Eishockey getrimmt?
Ja, klar. Okay. Ja, klar. Ich werde dir jetzt immer die Antwort auf eine Frage geben. Und du sagst mir denn, wie die Frage lautet.
Okay. Ja.
Verständlich soweit?
Ja.
Also, die Antwort lautet... Die Antwort lautet Pinguins Podcast. Wie ist die Frage?
Was hören die meisten Pinguins-Fans wöchentlich?
Stark. Die Antwort ist Jan Urbers. Wie ist die Frage?
Als wirkliches Denken. Wer wird Topscorer der Pinguins?
Die Antwort ist Felix Behnert. Wie ist die Frage?
Ja, gut, das ist einfach. Wer ist der beste Stadionsprecher der Liga?
Ah, ich dachte der Welt. Chance nicht genutzt, Nico.
Ja, gut, er hat ja dir auch die Frage gestellt. Also die Frage, wer sein liebster Podcaster ist, hat sich ja dann geklärt.
Ja, das ist die alte Vergangenheit, die uns zusammenspeist. Ne? Die Antwort ist Sebastian Furchner. Wie ist die Frage?
Boah. Wer ist einer der größten DL-Legenden?
Da bin ich gespannt, was die Frage zur Antwort Alex Sulzer ist.
Wer wird noch eine Trainerlegende?
Stark. Und abschließend, die Antwort lautet Fishtown Pinguins. Wie ist die Frage?
Wer wird deutscher Meister?
Stark. Schade, dass wir jetzt noch die Hinweise geben müssen. Nordsee-Zeitung.de. Ja. Da findet ihr natürlich alles rund um die Pinguins, um die Entwicklung zu einem neuen Torhüter möglicherweise und zu den Verletzten. Da seid ihr immer up to date. dann geht ihr zur Weser-Elbe-Sparkassen, Filiale eures Vertrauens oder auf vespa.de und holt euch die offizielle Kreditkarte der Fishtown Penguins. Und dann beantwortet ihr danach noch unsere These der Woche, nämlich der Anspruch vieler Penguins-Fans ist zu hoch.
Wir freuen uns sehr darauf. Und damit hätten wir die 250. Folge auch ab ACTA gelegt. Tja.
Emotional.
Ganz sentimental werde ich jetzt hier schon fast. Aber gut, haben wir ab der 500. Ich glaube, dann würde ich auch eine Träne verdrücken. Also in ungefähr 5 Jahren. Also, da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen durchziehen. Ich habe auch Hunger. Also es ist auch keine Zeit für Emotionen. Ich habe noch nichts gegessen, Malte. Also lass uns das ein bisschen unemotionale hier gestalten und sagen wir so, wie es ist, nächste Woche sehen wir uns eh wieder.
Was gibt's heute zu essen, Nico, weiß er schon?
Ich glaube, so, wie nennt man die denn? So Quesadillas. Quesadillas sind das, diese flach zusammengedrückten Wraps? Ja, ne?
Ja, also bist du nicht Nico?
Sagst du einfach.
Nico.
El Nico.
Ah, herrlich.
Ja,
es wird albern.
Ja, das stimmt. Wir sollten aufhören. Habt eine schöne Woche. Genießt die 3 Spiele der Penguins. Und dann starten wir nächste Woche einfach mit einem 9-Punkte-Podcast, würde ich vorschlagen. Oder?
Das wär ein Traum.
Ja, also nie etwas, nie eine einfachere Aufgabe gestellt, glaube ich.
Weil, oh, rein, Leute.
Weil, worauf ist die Antwort Fishtown Penguins, Malte?
Wer wird deutscher Meister?
Wer holt 9 Punkte die Woche? Bis nächste Woche.
Der Pinguins Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.